Der elektroschwache Pinguin. Physik einfach erklärt mit Jan und Tommy.
Herzlich willkommen zum elektroschwachen Pinguin. Heute mit einer kleinen, ja, wie soll man sagen, Strandfolge. Wir waren zwischenzeitlich im Urlaub. Hoffentlich habt ihr es nicht gemerkt. Dann ist unsere Folge rechtzeitig online gegangen. Was wir aber im Urlaub gemerkt haben, oder was ich im Urlaub gemerkt habe, ich war im Wattenmeer und da gibt es auf dem Watt, wenn es denn trocken liegt, diese Wellen im Sand. Dann habe ich mich schon belehren lassen, dass diese Wellen im Sand Rippeln heißen. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch eigentlich ein wunderbares Thema für Thomas und mich, so als Einstieg für so eine kleine Strand- oder Urlaubsfolge. Thomas, wo kommen denn diese Rippeln im Sand her?
Diese Rippel, ja. Ja, da gibt es mehrere Begriffe für die Dinger. Aber Rippel ist das Gebräuchlichste. Ja, die sind ja gar nicht nur im Strand zu finden. Ne? Die kennt man vielleicht auch generell von Dünen oder auch in der Wüste vielleicht. So Rippel.
Ja.
Naja, wie du vielleicht schon vermutest, die haben damit zu tun, dass es irgendwo eine Art Strömung gibt. Also eine Wasserströmung über den Sand oder halt eine Windströmung. Und im Prinzip ist das gar nicht so kompliziert, was da prinzipiell funktioniert. Du brauchst erstmal irgendeinen Startpunkt, also wo irgendein Teilchen eine kleine Unebenheit bildet. Das kann auch eine Muschel sein oder, ne, oder ein Sandkörnchen zu viel. Da lagert sich dann vielleicht noch ein Sandkörnchen an. Und dann geht so ein selbstverstärkender Prozess in Gang. Da ist also so ein kleines Hindernis, lagert sich wieder so ein bisschen mehr Sand an und dann hast du irgendwann einen kleinen Hügel, einen Mini-Hügel erstmal. Und was passiert ist, wenn Flüssigkeit da drüber strömt, also das Wasser, dann wird das ja so ein kleines bisschen gehoben bei diesem Hügelchen. Dann werden halt die Stromlinien, wenn man sich das von der Seite anguckt, werden ja zusammengedrückt, also die Flussgeschwindigkeit ist ein bisschen schneller. Und dahinter, wo dann quasi das Wasser sich wieder entspannen könnte, da entsteht dann ja so eine kleine, der Leehang, also eine Leeseite. Ne? Auf der Luftseite, wo die Strömung herkommt, verdichtet sich die Strömung. Auf der Leeseite geht es ja wieder ein bisschen runter.
Jetzt kommst du quasi mit den Begriffen aus dem Segeln. Luf und Lee.
Ja, genau. Luftseite, wo der Wind herkommt.
Luf, Wand zugewandte Seite und Lee, die Wind abgewandte Seite.
Richtig. Auf der einen Seite werden quasi die Sandkörner halt hochgetrieben und auf der anderen Seite, was dann passiert ist, wenn die dann da wieder runterfallen, könnte man ja sagen, na gut, dann hast du so einen symmetrischen Hügel. Aber dadurch, dass sich da quasi die Strömung sich entspannt, ist das sozusagen die Teilchen, die über den Kamm rüberspringen. Das sieht man auf einem Bild ganz gut, aber da entsteht so eine kleine Art Wirbelbewegung. Ja? In dieser Mulde dreht sich das Wasser immer so ein bisschen zurück, ja? So wie so ein kleiner Wirbel. Und deswegen werden die Sandkörner dann am Leehang, also auf der hinteren Seite, dann wieder so ein bisschen den Hang hochgedrückt. Und dann hast du da halt auch so eine Mulde, die entsteht, auf der einen Seite den Hang und dann entsteht diese charakteristische Dünen- oder Rippelform halt im Wasser. Und dafür brauchst du halt eine Strömung, logischerweise. Das heißt, es ist eigentlich egal, wie tief das Wasser ist. Du brauchst nur eine Strömung an der Grenzfläche. Wenn man taucht manchmal, sieht man auch relativ tiefen Wassertiefen. Also es muss jetzt nicht ein Meter oder 50 Zentimeter sein. Es kann auch deutlich tiefer sein. Solange da eine Strömung ist, entstehen auch diese Rippel. Und okay. Man sagt immer so grob, die Höhe des Wassers muss so dreimal so hoch sein wie der Rippel, der entsteht, damit du diese Bedingungen haben kannst.
Okay. Ja. Das Watt ist ja Naturerbe, Weltnaturerbe in Norddeutschland. Und da gibt es dementsprechend auch solche Naturschutzparkzentren. In einem von denen waren wir und da hatten die tatsächlich eine Maschine, wo man Rippeln quasi herstellen kann oder wo man sie halt künstlich erzeugen kann.
Ja.
Das war im Prinzip ein ovaler Kanal mit einem handbetriebenen Schaufelrad, sozusagen. Und damit konnte man halt dann eine Strömung in diesem Oval erzeugen.
Eine Strömung in eine Richtung, ne? Also,
genau, in eine Richtung. Und sobald man die Richtung gewechselt hat, sind diese Rippeln wie aus dem Nichts entstanden. Also quasi in dem Moment, wo dann die Gegenströmung war. Und da kommt jetzt so langsam die Überleitung zu den Gezeiten. Wenn ich dann Wasser immer in eine Richtung strömen lasse und auf einmal in die andere Richtung, dann entstehen mir im Watt doch einfach Rippeln.
Ja, die entstehen aber auch, wenn es nur in eine Richtung strömt. Also das, was ich eben sagte mit der einen Strömungsrichtung, das gilt auf jeden Fall auch für eine Richtung. Die sind dann aber asymmetrisch. Also an der Form siehst du dann die bevorzugte Strömungsrichtung. Ne? Wenn du so einen Fluss hast zum Beispiel oder halt in der Wüste der Wind. Ne? Du kannst an so Dünen kannst du ja auch sehen, von wo kommt der Wind. Da, wo es flach hochgeht, ist quasi die Wind zugewandte Seite, also die Luv-Seite, und die etwas abfallende ist dann halt die Lee-Seite, wo auch der Sand so recht weich ist. Kann man auch sagen, gut, kann man ja anders messen, die Windgeschwindigkeit, wo die herkommt. Aber wenn du dir zum Beispiel so Dünen auf anderen Planeten anguckst, weißt du, woher der Wind kommt. Das kannst du ja nicht so einfach messen sonst.
Ja.
Also auf Titan kann man das zum Beispiel ganz gut sehen. Und wenn du jetzt diesen Wechsel hast, dann entstehen, Oszillationsrippel nennen die sich. Also die gibt es auch bei Wind, äolische Oszillationsrippel. Und im Wasser.
Jetzt wird es wieder kompliziert.
Nein, das ist nur das Wort. Also Oszillation, ne, weil es hin und her geht, statt in eine Richtung. Und die sind dann symmetrisch, logischerweise. Denn da hast du ja keine Vorzugsrichtung, wenn es hin und her geht.
Ja.
Ja. Genau, Gezeiten. Da habe ich mir natürlich schon mal überlegt, was man dazu sagen kann. Und es ist, wie letztes Mal, und es ist wieder so lustig. Wir können reden über barotrope Küsten-Kelvin-Wellen. Das ist ein schönes Wort, finde ich.
Zauberhaft.
Also nicht Kevin-Wellen, sondern Kelvin-Wellen. Und wenn man über Gezeiten redet, kommt man zum Beispiel auch so zu Begriffen wie Spaghettisierung, wenn man möchte.
Ist das dein Ernst?
Das ist mein Ernst, ja. Das hat mit schwarzen Löchern zu tun. Dann wie...
Ich wollte nur was über Gezeiten wissen, verdammt.
Wie Satelliten konstruiert werden. Warum es nahe dem Saturn vielleicht Leben gibt. Dann können wir noch über Moses reden und warum wahrscheinlich Dinosaurier weniger geschlafen haben. Also alles das, was du vermutlich erwartest.
Natürlich. Und die nachfolgenden Folgen werden sich um 3 bis 4 Monate verschieben.
Die nachfolgende Sendung verschiebt sich um 3 Monate. Ja. Nee, okay. Das war natürlich wieder so ein bisschen scherzhaft alles. Die genauen Gezeiten, wenn du jetzt zum Beispiel am Meer stehst und möchtest wissen, wann kommt genau die Flut, in welcher Höhe, ne? Oder die Ebbe, wie weit zieht die sich zurück? Das ist relativ kompliziert, da gibt es viele Gründe. Ne? Ich glaube, offensichtlich, was jedem klar ist, ist der Mond. Da kommen wir gleich noch zu anderen Gründen. Willst du vielleicht mal sagen, was du so weißt über Gezeiten, wie die entstehen?
Ja, so fangen wir ja eigentlich immer an.
Ja.
Was weiß der kleine Jan denn noch? Der kleine Jan weiß noch, dass Gezeiten tatsächlich mit dem Mond und vor allem mit dessen Anziehungskraft zusammenhängen. Die sorgt halt dafür, dass sich auf der Erde 2 Flutberge bilden. Und durch die unter diesen Flutbergen, wo halt mehr Wasser ist als auf den, was sage ich, das Gegenteil von Flutbergen, Ebbeberg? Nein, Ebbetal.
Ja, Fluttal. Gute Frage.
However, auf jeden Fall dreht sich die Erde im Prinzip munter unter diesen Flutbergen durch. Und dadurch haben wir halt dann Flut, wenn wir gerade dort sind, und Ebbe, wenn wir halt um 90 Grad versetzt sind. Weil wir haben ja 2 Flutberge. Je nachdem, von wo man so eine Erde betrachtet, könnte man dann sagen, einen im Norden, einen im Süden. Und Ost und West wären dann quasi meine Täler. Und da drehen wir uns munter drunter durch. Und dann gibt es noch die Sonne, die da mit reinspielt mit ihrer Anziehungskraft.
Mhm.
Die sorgt dann dafür, dass es alle, oh Gott, ich habe extra diese Wattführung mitgemacht, um mir das zu merken, alle so und so viele Wochen, ich glaube alle 6 Wochen oder sowas, gibt es dann eine Niptide.
Mhm.
Und versetzt dazu gibt es dann die Springtide.
Ja, kommen wir gleich zu den Zeiteffekten, ja.
Also wo sich dann quasi die Anziehungskraft des Mondes nochmal durch die der Sonne verstärkt wird, beziehungsweise abgeschwächt wird.
Mhm.
So.
Ja.
Das ist so das Grobe, was ich noch so übrig habe.
Ja, genau. Also halbmonatlich gibt es so eine Periode mit Spring- und Niptiden von der Sonne. Vielleicht fange ich trotzdem mal vorne an mit den Gezeiten. Das ist natürlich alles richtig, was du gesagt hast. Wenn du aber mal am Meer irgendwo warst, ist ja so ein bisschen die Frage, warum sind einige, zum Beispiel an der Nordsee, warum gibt es da relativ hohe Gezeiten und an der Ostsee kaum, also vielleicht so 30 Zentimeter. Und manchmal sind die auch zeitlich etwas unterschiedlich. Du musst eigentlich für jeden Ort an der Küste, wenn du es genau wissen willst, die Gezeite, also die Flut- oder Ebbezeit nachsehen.
Das stimmt, die haben alle ihre eigenen Gezeitenkalender, meistens so in der Touri-Info.
Ja.
Die kannst du da als kleines Faltblatt holen.
Ja, also, aber trotzdem nochmal von vorne. Also, es gibt überall auf der Welt Gezeiten. Ne? Man redet ja von den Ozeanen hauptsächlich oder Küstengebieten. Du trinkst gerade einen Wein, in deinem Weinglas gibt es auch Gezeiten. Die sind aber relativ gering. Also, die sieht man hoffentlich nicht. Es sei denn, du trinkst sehr viel Wein. Nee, also auch in jeder Badewanne, in jedem Bierglas siehst du Gezeiten prinzipiell, weil das mit der Mondanziehung zu tun hat und natürlich alles auf den Mond dann reagiert. Und auch die Erde, die feste Erde, reagiert auf den Mond. Die dehnt sich dann auch so 30, 50 Zentimeter aus etwa. Aber im Prinzip, hast du natürlich recht, das Wasser ist viel leichter beeinflussbar in dem Sinne, hält nicht so fest zusammen. Und wenn man sich jetzt diese idealisierte Form anguckt, dann hast du die feste Erde als Kugel und überall ist Wasser, ja, so ein Ozean von 4 Kilometer Tiefe, komplett homogen um die Erde, dann hast du genau diese 2 Flutberge und dann hättest du auch ja, die Zeiten, genauso wie du gesagt hast, ne, du könntest ganz genau sagen, so jetzt ist da der Flutberg gerade. Natürlich ist die Erde nicht so ganz idealisiert, ja, es gibt natürlich Kontinente dazwischen, Ozeangräben, es gibt Winde und alles Mögliche. Und das macht die Sache halt im Prinzip kompliziert. Neben diesen kleinen Effekten, also die Sonne spielt natürlich auch noch eine Rolle und prinzipiell auch alle anderen Himmelskörper. Ja, also auch die Venus oder so hat einen ganz kleinen Gezeiteneffekt, aber die sind so klein, die kann man halt komplett vernachlässigen. Jetzt kann man sich ja fragen, warum ist denn eigentlich der Mond so wichtig? Die Sonne ist doch viel größer und auch die Gravitation von der Sonne ist naja, so ungefähr 200 Mal stärker bei der Erde, ja, so das Gravitationsfeld als der Mond. Und trotzdem hat die Sonne nur so 46% der Gezeitenkraft des Mondes, wenn man so möchte.
Oh, so wenig.
Das Wichtige ist ja, es geht ja gar nicht um die reine Gravitation, sondern um die Unterschiede, ne, zwischen den verschiedenen Orten. Also wenn du dir vorstellst, du hast die Erde irgendwo, malst du auf und rechts davon den Mond, dann zieht er an der rechten Seite von der Erde etwas kräftiger als an der linken Seite, weil der näher da ist. Hm. Und je weiter ein Körper weg ist, umso unwichtiger wird dieser Unterschied. Ja, das ist der Grund, warum der Mond dann halt wichtiger ist und nicht die Sonne. Und ich glaube, du hast ja schon gesagt, ne, an der einen Seite zieht der Mond das Wasser hin und auf der anderen Seite, da fehlt sozusagen ein bisschen diese Anziehungskraft, deswegen hebt sich das Wasser da ab und deswegen hast du diese 2 Flutberge. Und da das Wasser irgendwo hin muss, hast du dann in dem Bild, das ich gerade geschildert habe, dann oben und unten auf der Erde, hast du dann ja, diese Fluttäler.
Ja.
Ja, und dann hängt es halt so ein bisschen davon ab, was du dir alles anguckst. Natürlich, der Mond dreht sich um die Erde, aber das können wir erstmal vernachlässigen. Sagen wir mal, der Mond wäre starr immer auf einer Seite der Erde. Die Erde dreht sich ja bekanntlich in 24 Stunden um sich selbst. Mhm. Und dann hast du in 24 Stunden hast du halt diese 2 Flutberge und Fluttäler da durchwandern. Das heißt, du hättest alle 12 Stunden Ebbe und Flut. Jetzt ist es aber so, dass der Mond sich ja noch ein Stückchen weiter dreht. Ne? Der dreht sich ja doch um die Erde. Und deswegen dauert es so ein bisschen, ja, die Erde muss den quasi einholen und deswegen ist es halt ein bisschen mehr, ne? 24 Stunden, 50 Minuten oder so. Und das ist der Grund, warum du halt nicht immer die Flut am gleichen Tag hast, sondern dass die verschiebt sich halt dann um eine Stunde pro Tag oder so, ungefähr.
Ja. Ich meine, im Wald hätten sie gesagt, von Ebbe bis Flut dauert 6 Stunden und 13 Minuten oder irgendwie sowas. Eine recht krumme Zahl.
Ja, genau. Also es ist ungefähr
heißt, zweimal am Tag Flut, zweimal am Tag Ebbe. Oder sagen wir, binnen 24 Stunden habe ich zweimal Ebbe und zweimal Flut. Pro Tag kann das auch schon mal variieren, durch Zufall.
Nicht Zufall unbedingt, ne? Aber
ja.
Da gibt es Gründe. Aber ja, die, genau. Also ich glaube, man kann sich so grob merken, dass halt eine Stunde Zeitverzug. Das kannst du auch relativ leicht, wenn du am Strand sitzt und überlegst und du weißt, dass der Mond zuständig ist, ja, für die Ebbe und Flut, dann kannst du es dir auch ausrechnen, ne? Also angenommen, der Mond würde in 24 Tagen einmal um die Erde kreisen. Also du weißt, ein Monat ist ein bisschen länger als 24 Tage, aber für die einfache Berechnung. Das hieße dann, ne, in 24 Tagen müsste quasi die Erde dann einmal den Mond aufholen. Und das heißt, du hast ein 24stel mehr pro Tag, also eine Stunde. Hm. Verstehst du, was
ich meine? Sinn, ja, ich verstehe.
Das heißt, so als ganz grobe Abschätzung, eine Stunde. Ist ein bisschen weniger, aber gut. Das war übrigens lustig, weil ich war mal mit meinen Eltern ganz in Nordsee. Und da hatten wir dann, irgendwann war da so eine Familie und die kamen so ein bisschen irritiert auf uns zu. Die waren wohl schon eine Woche da und fragten uns, wann denn endlich mal Flut wäre. Die wären am ersten Tag zum Meer gegangen und es wäre Ebbe. Dann haben wir gesagt, ja, dann gehen wir am nächsten Tag ein bisschen später hin. Dann war wieder Ebbe. Dann haben gesagt, ja, das ist, also gestern war um 12 Ebbe, heute um 1, dann gehen wir morgen mal um 2 hin. Da war schon wieder Ebbe. Naja. Und so haben sie eine ganze Woche lang nur Ebbe gesehen. Ja.
Okay. Okay.
Das war auch zu der Zeit, da hatte man nicht das Handy, das man dann zücken konnte, so einfach zur Hand.
Ja.
Naja. Okay, also es gibt ganz viele Kleinigkeiten, die da noch reinspielen. Ja, der Mond, der dreht sich nicht ganz elliptisch, ganz kreisförmig um die Erde, sondern elliptisch. Und dann gibt es ganz viele Unterschiede, was so passieren kann. Also die Sonne natürlich und der Mond, die bilden ja so einen Verbund. Beide ziehen an der Erde mit ihrer Gravitation. Das ist, glaube ich, bekannt und dadurch gibt es diese Springen und Niptiden, die du eben genannt hast. Ne? Wenn die in einer Linie stehen, dann zieht es in die gleiche Richtung, da sind die am stärksten. So, das ist, glaube ich, noch relativ gut bekannt. Also ohne Sonne gäbe es quasi diese Springen und Niptiden nicht. Aber es gibt auch so kurzfristige Sachen. Warum sind eigentlich zwei Fluten direkt hintereinander können die so unterschiedlich sein? Weil die Erd- und die Mondbahn sozusagen nicht senkrecht aufeinander, also nicht gleich sind. Die Erde ist ja so ein bisschen gekippt, wie du vielleicht weißt, ne? Jahreszeiten und so. Mhm. Und das heißt, wenn du dich weiter gedreht hast, dann ist der Mond unter einer anderen Achse. Das kann man sich, glaube ich, wenn man es aufmalt, recht gut sehen. Ich weiß nicht, ob man es so gut versteht, mündlich. Aber das liegt einfach daran, dass sich halt die Erde weiterdreht und dass man dann nicht den gleichen Tidenhub hat, weil der Mond dann unter einem anderen Winkel steht. Ne? Du hast ja im Prinzip die resultierende Kraft, je nachdem, wie hoch der Mond sozusagen steht. Und das kann halt so innerhalb von einem Tag schon einen Unterschied machen. Dann gibt es, wie gesagt, die Sonne mit Niptiden und sowas. Aber auch es gibt auch ganz Langzeiteffekte. Also bei der Tag- und Nachtgleiche übrigens, ne, da steht die Sonne und Mond ja ungefähr gleich zur Erdachse oder ähnlicher. Mhm. Da hast du dann die stärksten Springfluten. Aber es gibt auch so richtig Langzeiteffekte. Die Mondbahn dreht sich in ihrer Ebene in 8,65 Jahren einmal um die Erde. Also so eine elliptische Mondbahn. Ist auch egal, die Details, ne? Und dann gibt es da so deswegen so Perioden und dann gibt es auch eine andere, die ist 18,6 Jahre. Da schneiden Erdmondbahn und so weiter die Sonnenbahn und das kann man sich alles genau angucken, aber das führt halt alles dazu, dass im Detail sehr viele Schwankungen da sind. Und deswegen gibt es halt diese genauen Kalender, in die man reingucken muss, wie hoch denn jetzt genau die nächste Flut ist.
Und wann sie genau ist.
Ja, das ist, also die Flut ist fast immer genau, ist fast immer um die gleiche Zeit an einem Ort, relativ zum Mond. Ja, also die gibt es Fälle, naja, bestimmt gibt es irgendeine Ausnahme. Aber im Prinzip sind diese ganzen Effekte, die auftreten, immer dann zyklisch. Wie gesagt, die Erde ist ja keine ideale Kugel, ne? Die hat ja so Becken und alles. Und was halt hauptsächlich passiert ist, dass da so Wellen da reinlaufen, noch einen Fluss hochlaufen können. Es gibt Resonanzeffekte, das heißt, eine Welle läuft irgendwo hin, wird dann von der nächsten Welle irgendwie überlagert und so. Dann gibt es ganz interessante Effekte, die dabei rauskommen. Was glaubst du denn, wie hoch ist der höchste Tidenhub auf der Welt?
Oh, das wusste ich mal. Höchster Tidenhub, den haben wir irgendwo, meine ich, an der französischen Atlantikküste und macht 3,5-4 Meter sowas in die Richtung?
Also 3,5-4 Meter ist für Europa, glaube ich, ganz gut. Das ist so fast maximal. Aber der größte ist in Kanada, 21 Meter.
Okay, verloren.
Das ist aber so eine Ausnahme. Bay of Fundy heißt das Ding. Interessante Natur und alles. Da gibt es interessante Sachen. Da gibt es auch ein Gezeitenkraftwerk übrigens, das genau das ausnutzt.
Ja, und bei dem Hub ganz clever.
Ja, genau. Aber das funktioniert über Strömung, ne? Nicht über den Hub selber. Und ich habe mir noch hier mal rausgesucht in diese Bucht. Das ist eine Bucht, wo es Resonanzeffekte gibt. Deswegen ist das da so krass. Da fließen bei so einer Tide 100 Billionen Tonnen Wasser rein. Das sagt jetzt nicht viel, aber das ist ungefähr zweimal so viel wie alle Flüsse der Erde zusammen.
Okay, wow.
Ja, also sehr viel, 25 Millionen PS stand da noch. Und da gibt es ein 20 Megawatt Gezeitenkraftwerk. Also das ist
ja, das schon mal geschmeidig.
Und ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, aber es gibt diese Wellen, die Flüsse hochreisen, sag ich mal. Also in China gibt es das, den silbernen Drachen, nennt man das.
Ja. Das habe ich mal gesehen in der Doku. Sehr beeindruckend, kann man sich auch auf YouTube angucken, der silberne Drache. Das sieht ja fast aus, als würde wäre der Fluss lebendig und würde sich quasi rauflaufen.
Es sieht aus wie ein Tsunami und im Prinzip ist es das auch im Sinne der Welle. Also so eine Tsunami-Welle ist ja was anderes als so eine Standard-Ozeanwelle. Kommen wir vielleicht gleich zu, aber Tsunami wird natürlich anders ausgelöst, aber diese Gezeitenwelle reißt echt hoch. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt beim Amazonas, diese Porocar-Welle, so 65 Kilometer pro Stunde schnell und die reißt bis zu 800 Kilometer Flusslauf hoch. Das ist schon Das ist schon echt krass.
Die, und das alle 6 Stunden, da bist du doch als Anrainer quasi echt genervt.
Ja, die kommen nicht alle 6 Stunden. Das ist dann eher so, so eine Art Springflut und da müssen bestimmte Bedingungen herrschen, also, damit die so groß ist. Aber die meinten, das Amazonasufer wird so 100 Meter breit überschwemmt. Boah. Und das ist dann so ähnlich wie damals bei den Ägyptern beim Nil, ne? Diese Überschwemmung. Und
ja.
Also echt interessant. Also in der Nordsee hast du, wie gesagt, 4 Meter und so, ne? Und Ostsee 30 Zentimeter. Wenn wir jetzt gar keine Kontinente hätten, dann wäre diese Gezeitenwelle so 1 Meter hoch vielleicht oder weniger. Also auf dem offenen Meer siehst du die kaum. Es gibt verschiedene Wellenarten. Und ich möchte jetzt gar nicht so weit ins Detail gehen. Wir hatten das beim Licht mal kurz, dass Licht so eine Transversalwelle ist. Das heißt, wenn das Licht auf dich zukommt, dann schwingt das nach oben, unten oder links, rechts in dieser Ebene. Ja, also es schwingt nicht in die Richtung, die es fliegt. Und so eine Schallwelle, wenn man spricht, da bewegt sich das nur in die Richtung, in die es fliegt. Das ist wie so eine Ziehharmonika, ne, die verdichtet wird und wieder entdichtet. Das Wasser wird ja immer gern so als Beispiel rangenommen für einfache Wellenbeschreibungen in der Schule und so. Und eigentlich ist Wasser recht kompliziert, weil da gibt es alle möglichen Effekte. Und es ist somit die schlechteste Möglichkeit, Wellen zu erklären. Aber kennt halt jeder, ne? Und beim Wasser ist das so, wenn du, was vielleicht gar nicht jedem klar ist, wenn du so eine normale Wasserwelle auf dem Ozean hast, dann wird da gar keine Materie transportiert.
Nee, es ist tatsächlich nur die Energie. Ja. Das erklärt nämlich auch den das habe ich nämlich mal tatsächlich gelernt, das erklärt tatsächlich den Tsunami, weil die Welle, die Tsunami-Welle, die hast du ja auf dem Meer quasi kaum präsent. Mhm. Die ist aber da. Und in dem Moment, wo die halt aufs Kontinentalschelf auftrifft, beziehungsweise der Meeresgrund quasi höher kommt, der kommt nicht höher, aber relativ, wenn die Wassersäule quasi geringer wird, dann hast du die gleiche Energie und die Welle wird vorne ein bisschen gestoppt und deswegen drückt quasi die Energie von hinten das Wasser nach oben weg.
So. Ja, so ähnlich. Genau. Das stimmt, weil es flacher wird und so. Wenn man sich diese Welle anguckt, wir bleiben mal bei den gezeigten Wellen, die funktionieren gleich, dann ist das eine Flachwasserwelle. Klingt jetzt merkwürdig, oder eine Oberflächenwelle eher. Also das liegt einfach daran, die Wellenlänge, die diese Welle hat, ist ja ein paar tausend Kilometer. Ne? Also zwischen Tal und Berg oder zwischen zwei Flutbergen, um genau zu sein, ist das die Wellenlänge. Und die Tiefe des Ozeans ist ja dann nur 4 bis, sagen wir, einfach 10 Kilometer als Physiker der Einfachheit. Aber das ist dann relativ flach im Vergleich zu Länge.
Das heißt, das Verhältnis Länge zu Tiefe macht es dann quasi zu einer Flachwasserwelle.
Ja, genau. Also die bestimmten physikalischen Gesetzen gehorcht. Und da hängt es wirklich nur von der Tiefe ab, wie schnell die sich bewegt. Und auf dem Ozean selber ist die sehr schnell, ne, so ein paar hundert Kilometer pro Stunde. Muss ja auch sein, kannst du ja ausrechnen über den Erdumfang, ne, wie schnell das rumgeht und so. Aber wenn die dann auf Flachwasser trifft, was dann passiert ist, die Tiefe nimmt ab und dann wird die Welle langsamer. Und wenn die Welle langsamer wird, dann staut die sich quasi immer mehr auf. Und das ist auch, was du genau gesagt hast. Mhm. Also der Effekt ist auch, dass sie dann langsamer wird dadurch. Langsam heißt immer noch, dass sie schnell kommen kann, aber nicht so schnell wie auf dem offenen Meer. Und das führt dann zu diesen Effekten. Und jetzt kommen wir dann auch dazu, dass sie dann an manchen Stellen langsamer anläuft als an anderen. Dann gibt es, wie gesagt, diese Resonanzeffekte hin und her, Flüsse, Windeffekte. Und dadurch kommt die halt überall so ein bisschen unterschiedlich an. Dann gibt es auch noch interessante Effekte, diese ganzen Tiden sind im Prinzip ja gekoppelte Schwingungen. Man könnte das auch als Meer sehen, das irgendwie angeregt ist und hin und her schwingt, wie so ein Pudding. Da gibt es so interessante Sachen. Das Wort Amphidromie zum Beispiel, das sind Orte, an denen kaum so ein Tidenhub auftritt im Meer, weil das sind so eine Art Schwingungsknoten, könnte man sich das vorstellen, ja, die sich halt nicht mit hoch und runter bewegen. Aus Resonanzeffekten, ja, wie wenn du so ein Seil schwingst, an zwei Enden festhältst. Du machst das halt so, dass quasi die Wellenberge sich immer abwechselnd hoch und runter gehen und an einigen Stellen steht das Seil sozusagen still, wenn du so willst. Ja. Gut, war jetzt nicht die beste Erklärung, aber du weißt, was ich meine. Es gibt so Stellen, da gibt es auch interessante Satellitenaufnahmen von der NASA, wo du halt siehst, wie hoch sich der Tidenhub irgendwo ändert, auch auf dem Ozean, mit Satelliten gemessen. Und dann siehst du einige Stellen, einige Gebiete, an denen ist der fast null. Und dann dahinter und davor schwingt es halt hoch und runter. Das ist ganz interessant.
Das heißt, da heben sich dann irgendwelche Resonanzeffekte wahrscheinlich auf.
Ja. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, barotrope Küstenkelvinwellen. Und wenn man was Kluges sagen will, kann man sagen, die Gezeiten propagieren in Form von barotropen Küsten-Kelvinwellen. Das ist einfach nur, also Barotropie, ne? Baros ist der Druck und Tropos ist so die Richtung. Das heißt einfach nur, dass das Wasser, die Dichte des Wassers hängt nur vom Druck ab. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall diese speziellen Kelvinwellen, die kann man sich zum Beispiel so vorstellen, wenn du ein Tiefdruckgebiet hast irgendwo auf der Nordhalbkugel, dann kann man sich ja so ein bisschen überlegen, da lastet ja sozusagen nicht so viel Druck auf dem Wasser. Das heißt, der Wasserpegel ist ein bisschen höher. Mhm. Hochdruckgebiet andersrum. Wenn das Tiefdruckgebiet jetzt weg ist, dann fließt dieses Wasser von diesem Berg ja wieder etwas runter. Aber dabei gibt es dann auch die Corioliskraft. Ne? Also die Corioliskraft ist auch wieder ein separates Thema. Die entsteht dadurch, dass die Erde sich dreht, ne? Und das Wasser, was dann fließt, fließt zwar gerade runter, aber dadurch, dass die Erde sich dreht, kriegt das halt so einen Drall von der Erde aus gesehen.
Ja.
Fließt das in der Kurve. Diese Art von Effekten führen auch dazu, dass es dann in gewissen Bereichen weniger oder mehr Tidenhub gibt. Aber das ist wieder so ein Detail. Wollte ich gar nicht genau darauf eingehen. Ja. Übrigens, wir hatten ja eben von den Dinosauriern, hatte ich ja kurz gesagt. Dinosaurier haben früher weniger geschlafen. Weißt du warum? Also kürzer geschlafen, nicht weniger.
Weil die Erde sich schneller gedreht hat?
Genau. Und warum hat sie sich schneller gedreht? Oder warum dreht sie sich jetzt langsamer?
Warum dreht sie jetzt langsamer? Ist vielleicht einfacher zu sagen. Ja. Weiß der Teufel, warum das Ding sich so schnell gedreht hat. Langsamer dreht sie sich tatsächlich, weil sie von den Gezeitenkräften abgebremst wird oder vom Meer abgebremst wird. So peu à peu.
Ja, genau. Ich überlege gerade, ob wir darauf eingehen sollen, warum sie sich überhaupt dreht um sich selbst. Das liegt an der Entstehung, aber das können wir vielleicht von anders auch
nochmal besprechen. Wir können das abkürzen und einfach sagen, wir sollten froh sein, dass sie sich dreht, weil ohne Drehen wäre das hier irgendwie alles nicht vorhanden.
Ja, es gibt auch so diese Gezeitenkräfte führen dazu, dass es so eine gebundene Rotation gibt manchmal. Das ist das, was du meinst. Ne? Also zum Beispiel unser Mond, der dreht sich ja auch um die Erde und der ist gebunden. Der dreht sich zwar um sich selbst in gewisser Weise, aber der wendet ja immer das gleiche Gesicht der Erde zu.
Ja, der hat seine dunkle Seite für uns.
Ja, das kann auch bei Planeten passieren, wenn du Merkur oder wenn jetzt die Erde könnte rein theoretisch immer das gleiche Gesicht zur Sonne wenden. Das wäre
richtig.
Für Leben unter Umständen nicht günstig.
Das sind die sogenannten Grill-and-Chill-Planeten. Vorne wirst du gegrillt, hinten ist es kalt.
Genau, aber die Erde wird halt durch die Gezeitenreibung gebremst. Ne? Du hast dieses Wasser und auch im Inneren der Erde, das bewegt sich und das hat eine Reibung. Das führt zu so einer Photoperiodik. Also wie ist der Tagesrhythmus für Tiere? Ne? Wie lange wird die helle Seite sind die im Licht und wie lange sind die im Schatten? Und jeden Tag verlängert sich also, oder sagen wir mal jedes Jahr, verlängert sich so ein Tag um 16 Mikrosekunden.
Okay. Klingt
jetzt nicht so lang, ne? Aber wenn du jetzt so vor 160 Millionen Jahren oder so, wo es Dinosaurier gab, sind das dann statt 365 Tage 385 Tage, die Sonne, die Erde hatte. Und das heißt ungefähr, 23 Stunden, sagen wir mal. Also der Tag war sozusagen ein bisschen kürzer. Deswegen haben Dinosaurier weniger am Stück geschlafen. Natürlich insgesamt dann vielleicht gleich viel. Und außerdem, ne, der Mond entfernt sich davon auch von der Erde, so fast 4 Zentimeter pro Jahr. Das heißt, der war zur Zeit der Dinosaurier was heller. Also das Licht vom Mond. Und dann haben sie auch näher schlechter dran geschlafen.
Ja, natürlich.
Genau, weil er näher dran war. Nee, okay. Übrigens, was ich noch gelesen hatte, die Tage verlängern sich, aber in den letzten Jahren sind die Tage kürzer geworden. Der 19. Juli 2020 war der kürzeste je gemessene Tag.
Warum das?
Das ist nicht ganz klar. 1,46 Millisekunden unter Standard und das kann zum Beispiel daran liegen, dass es tektonische Bewegungen gibt. Ne? Die Masseverhältnisse verschieben sich so ein bisschen von der Erde oder so Gründe wie das Eis schmilzt. Ne? Da verändert sich ja auch was von der Massenverteilung.
Ja.
Und dann gibt es noch viele andere Möglichkeiten, ja, und Zyklen und Perioden. Also diese Verlängerung der Erdtage, das ist einfach über Jahrtausende hinweg konstant, aber du hast da ziemlich viele Schwankungen und Erdbeben, Vulkanausbrüche, das können das alles so ein bisschen beeinflussen. Wenn du dich wenn du jetzt aufstehst und du möchtest, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben zum Reden, dass der Tag nicht so schnell vorbeigeht, dann könntest du dich entgegen zur Erddrehung um deine eigene Achse drehen.
Ja.
Um die Erde auszubremsen.
Das hätte aber wahrscheinlich nicht so den wahnsinnig großen Effekt, oder?
Ich habe es mal versucht auszurechnen, eben.
Ich dachte, du hättest es mal ausprobiert.
Ich habe es ausprobiert und gemessen. Das ist aber jetzt nur ganz grob geschätzt sozusagen, wieder nach Physikerart. Ich glaube, es sind da ungefähr 10 hoch minus 26 Sekunden. Das heißt eine 0, und dann kommen jetzt 0000025 Nullen und dann irgendwo eine 1 sozusagen.
Okay.
Also es lohnt sich nicht, das zu machen, wenn man möchte, dass der Abend nicht so schnell vorbeigeht. Dann ist man die ganze Zeit mit Drehen beschäftigt und allen wird übel oder so.
Das klingt ja ungefähr so gut wie der Plan. Man könnte ja mal alle 8,5 Milliarden Menschen gleichzeitig zum Springen bringen und damit ein Riesen-Erdbeben Erdbeben auslösen.
Ja, das wird kein Erdbeben.
Nee.
Also, das ist viel zu wenig. Ja. Aber das ist auch eine interessante Frage tatsächlich, was genau passiert.
Es wäre allein schon interessant zu wissen, wie man denn diese Menge an Menschen synchronisieren möchte in ihrem Springen.
Ja, das stimmt. Und wie man die da hinkriegt und wieder weg. Naja. Achso, was ich noch sagen wollte, ist, ich habe ja Moses erwähnt. Es gab mal die Vermutung, dass diese Geschichte, die vielleicht wahrscheinlich jeder aus der Bibel kennt, ne, das Meer wurde geteilt und
ja.
Das Volk zieht durch und der Pharao wird danach vom Meer vernichtet oder geschlagen oder die Truppen werden
verschlungen,
ertränkt, verschlungen vom Meer. Dass das durch die Kenntnis der, ja, so einer Gezeitenwelle passiert ist, sozusagen, wir gehen jetzt rüber. Ein paar Stunden später kommt dann aber eine relativ starke Flut. Pharao wohnt am Nil, kennt zwar so den Nilschlamm und so, aber ist sich dessen vielleicht gar nicht so bewusst. Dann ertrinken die Truppen im Nil oder kommen zumindest nicht rüber. Im Nil, im Roten Meer, Entschuldigung.
Im Roten Meer.
Ja. Das war noch eine Sache, die ich interessant fand zu Gezeiten. Und natürlich gibt es Gezeiten auch auf anderen Planeten. Ne? Also wir hatten eben schon den Saturn.
Ja.
Und da gibt es zwei Sachen, die ich interessant finde. Der größte Mond des Saturn ist der Titan.
Mhm.
Und der Titan ist super interessant für die Möglichkeit, außerirdisches Leben zu finden, weil er, obwohl er so weit entfernt ist und ein Mond ist, relativ ähnlich zur Erde ist, in dem Sinn, dass es da ungefähr ein Bar Atmosphäre gibt.
Ja.
Und vielleicht auch einen Ozean mit Wasser.
Ja, ich glaube, unter der Eisschicht vermutet man Wasser, ne?
Unter der Eisschicht, ja.
Gab es da nicht irgendwas mit, dadurch, dass der immer von seinem großen Planeten so ein bisschen durchgeknetet wird, dass dadurch vielleicht Wärme entsteht in dem Mond? Meine genau. Ich irgendwie an sowas zu erinnern.
Und der macht das ja nicht mit so Massageöl und Händen, sondern der macht das mit, mit den Gezeitenkräften natürlich.
Ja.
Genau, der wird dann, die eine Seite wird ein bisschen mehr angezogen und der dreht sich und so und dann wird der quasi gewalkt, wie du sagst. Ja, und dann dadurch hat er halt im Prinzip wie die Erde so eine Art innere Wärme, die bei der Erde von was anderem kommt und kann dann eventuell flüssiges Wasser haben. Ich glaube, es ist relativ sicher, aber nicht ganz bestätigt. Nicht so zu 100%, soweit ich weiß, wie das genau aufgebaut ist. Es gibt sehr starke Vermutungen.
Dann stellt sich natürlich direkt die Frage, ob es denn da auch Strömungen gibt. Also wenn es da Wasser gibt, wird es da auch Strömungen geben. Und wenn es da Strömungen gibt, dann wäre das natürlich einer der ersten Exoplaneten, der auch Rippeln haben wird.
Das ist das Wichtigste.
Natürlich.
Der hat da schon Rippeln.
Wir müssen ja in der Folge bleiben.
Aber der Titan hat schon Rippeln. Also nicht, dass ich jetzt wüsste, dass der unter dem Eis die hat, sondern der hat ja auf der Oberfläche vom so. Wind. Der hat Atmosphäre und da kann man ausrechnen, der hat so 2 km/h mindestens Windgeschwindigkeit. Und da kann man Rippeln sehen bereits. Aber unterm Wasser wäre es auch interessant, ja. Jetzt ist ja die Frage der Titan, ne? Der fliegt um den Saturn rum und wird so ein bisschen gewalkt. Was passiert denn, wenn der jetzt noch ein bisschen näher kommt? Dann wird er mehr gewalkt. Und irgendwann wird er noch mehr gewalkt. Und dann? Kannst du dir vorstellen, was dann passiert, wenn er immer näher kommt?
Ne, immer näher kommt? Naja, theoretisch könnte er irgendwann auseinanderfliegen, ne? Richtig. Oder auf seinen Planeten stürzen.
Also wenn du dir jetzt so statt dem Saturn so eine Reihe von kleinen Golfbällen vorstellst, also kleine Einheiten, die jetzt untereinander keine Gravitation haben. Mal sagen wir, die ziehen sich gar nicht an, die fliegen einfach nur so rum. Ist jetzt nur so eine Art Gedankenexperiment, ja, um den Saturn rum. Und wir gucken uns nur an, wie ist denn die Gravitation? Dann werden ja die näher dran sind, ein bisschen stärker angezogen, als die weiter weg sind. Und wenn du so eine Staubwolke oder sowas hast, also wo die Gravitation nicht so stark ist, dann siehst du auch wirklich, dass die sich dann so ausdehnt. Ne? Und die inneren werden dann etwas schneller, ne? Je weiter die am an dem Planeten in dem Fall oder an der Sonne halt dran sind, umso schneller bewegen die sich rum. Je weiter die weg sind, umso geringer ist die Bahngeschwindigkeit. Und dann wird das so auseinandergezogen. Und das passiert zum Beispiel auch mit Kometen. Dieser Shoemaker-Levy, irgendwas, der wurde vor Jupiter mal zerlegt in so mehrere Teile. Da hat man den Einschlag auch gefilmt.
Ja.
Ja. Und der Saturn macht das auch und das sieht man an den Ringen. Das ist nämlich genau da passiert.
Ah, das sind quasi die schon zerkauten Monde, ja?
Ja. Ja, und der Jupiter verhindert damit zum Beispiel auch, dass es da noch einen Asteroidengürtelplaneten gibt. Also einen Planeten, der im Bereich dieses Asteroidengürtels ist. Denn da werden die ganzen Sachen halt auseinandergerissen und ein Planet hat keine Chance, sich zu formen. Und jetzt kommen wir noch zu den letzten beiden kleinen Themen, bevor es zu Ende ist. Also bei Satelliten muss man auch aufpassen, wie man die plant, weil die natürlich auch die Gezeitenkraft spüren. Die werden jetzt nicht so zerrissen. Ne? Die Konstruktion ist natürlich stark genug und das ist nicht das Problem. Aber die erfahren so ein leichtes Drehmoment, wie man sagt, also eine leichte Drehung durch diese Gezeiten. Und deswegen muss man die so konstruieren, dass die halt stabil sind, was das angeht. Und manchmal haben die dann so eine Art kleine Antenne oder so einen Schwanz hinten, wo dann ein Gewicht dran hängt, um sich dann halt entsprechend auszurichten. Also zu Radius des Planeten, sodass die dann nicht anfangen, sich zu drehen und dann ihre Position verlieren.
Ah, okay, dass die quasi in Richtung des Planetenmittelpunkt immer zeigen.
Ja, ja, genau. Ja, und das führt natürlich bei, wenn du jetzt einen Satellit hast, der um die Sonne kreist, sehr nah, dann sind natürlich die Gezeitenkräfte sehr groß. Gut, so ein Satellit ist klein, aber stell dir jetzt mal einen größeren Planeten vor, der sehr eng um die Sonne kreist oder noch eine größere Sonne, dann führt das natürlich auch dazu, dass so ein Planet zerlegt werden kann, ja? Wie beim Saturn, wo dann die Ringe entstehen.
Ja.
Und da gibt es so ein bestimmtes Limit, das nennt sich Roche-Limit, also Roche geschrieben, nach einem Herrn benannt. Das hängt von den Massen und so weiter ab. Du kannst ausrechnen, ab welchem Punkt zerlegt es so einen Planeten, je nachdem, wie stark der selber zusammenhält. Oder einen Asteroiden oder Kometen oder irgendwas. Dieses Roche-Limit, das gilt halt auch bei schwarzen Löchern zum Beispiel. Und weil die schwarzen Löcher so eine starke Gravitation, so einen starken Gravitationsgradienten dann haben können, werden dann halt Sachen sehr in die Länge gezogen, sehr schnell. Ne? Weil die, wenn die weiter innen sind, drehen sie schneller. Und das nennt man dann auch Spaghettisierung. Weil dann so ein, du hast dann
Spaghettisierung, das ist echt ein gutes Wort.
Ich spaghettisiere dich gleich. Könnte so ein bisschen von Bud Spencer stammen, ne, so ein Spruch.
Ja.
Naja, die werden auf jeden Fall so auseinandergezogen und deswegen länglich.
Das heißt, da spricht man auch von Gezeitenkräften.
Das ist eigentlich genau das Gleiche. Ne? Ich meine, da ist es natürlich ein bisschen komplizierter, das auszurechnen oder nicht so intuitiv, weil man dann die Relativitätstheorie und so braucht. Aber von der Idee her, das sind das einfach nur Gravitationskräfte und da passiert genau das Gleiche. Das ist völlig das Gleiche, was am Strand passiert, wenn die Flut dann kommt oder weggeht.
Verrückt.
Also man kommt wieder vom Hölzchen aufs Stöckchen, wie immer.
Wie immer. Und wir haben wieder 13.000 neue Themen für die nächsten 13.000 Folgen.
Sehr gut.
Ja, ich denke, damit haben wir aber mal wieder so diesen berühmten, groben Überblick geschaffen. Wir haben uns wunderbar über Rippeln unterhalten, die entstehen durch Strömung. Auch in einer gewissen Tiefe noch, also nicht unbedingt immer nur am Strand, sondern auch, wenn man taucht, kann man die ganz gut sehen. Und die entstehen vor allem nicht nur unter Wasser, sondern halt auch in Wüsten. Und das ist egal, ob es Sand- oder Eiswüsten sind, wo auch immer irgendwo Luft oder Wasser über irgendwas drüber strömt, kommt es quasi zu diesen, ja, sieht ja immer aus wie versteinerte Wellen, ne? Aber zu diesen Rippeln, wie man sie halt nennt.
Ja, übrigens versteinerte Wellen. Es gibt natürlich auch so tatsächlich archäologische Funde, ne? Wo man dann sagen kann, ah, hier war ein Meer oder da war die Strömung so und so. Das ist interessant, ja.
Ja, kann man wahrscheinlich auch archäologische oder altertümliche Strömungsrichtungen halt feststellen.
Ja, genau.
Wir hatten ja gesagt, dass man die Luv- und Lee-Seite bei einer einseitigen Strömung recht gut erkennen kann.
Mhm.
Wenn das dann so eine Hin- und Herströmung, so eine oszillierende Strömung ist, dann wird das natürlich etwas schwieriger.
Ja, da kann man wahrscheinlich auch die Art des Gewässers dann abschätzen. Ist das eher ein Fluss oder vielleicht eine Meeresmündung oder so?
Ja. Ja, und bei den Gezeiten haben wir festgestellt, oh, Überraschung, die sind abhängig vom Mond und von der Sonne. sind tatsächlich allein schon auf der Erde sehr, sehr unterschiedlich. Bei uns in Europa sind es so 4 Meter, wenn es gut läuft, nur 30 Zentimeter, wenn man an der Ostsee ist. Und in Kanada können das bis zu 21 Meter sein, weil es da die verstärkenden Effekte gibt.
Mhm.
dann bremsen die Gezeiten tatsächlich unsere Erde um die ein oder andere Millisekunde pro Jahr, hattest du, glaube ich, gesagt, ne?
Ein paar Millisekunden pro Jahrhundert nur.
Nichts Weltbewegendes, aber doch eigentlich schon was Weltbewegendes. Oder halt weniger Weltbewegendes.
Weltverlangsamt.
Auf Titan gibt es beispielsweise auch Gezeiten, haben wir festgestellt. Da sorgen sie sogar dafür, dass dem Planeten ein bisschen warm wird, also dass seine Eiskruste unter Umständen flüssig wird und zu Wasser wird. Satelliten erfahren Gezeitenkräfte, deswegen ist bei denen die Ausrichtung sehr wichtig. Und um das Ganze noch in die allerhöchste Höhe quasi zu treiben, Gezeitenkräfte von schwarzen Löchern spaghettisieren ganze Planeten. Das werde ich mir sehr lange merken.
Sehr gut. Ein schönes Schlusswort.
Genau. Und wenn wir heute ansonsten keine Fragen offen gelassen haben, freuen wir uns, dass ihr uns gehört habt, dass wir euch was erzählen durften und freuen uns mit euch auf die nächste Folge. Bis dann.
Bis dann.
Solltet ihr Anregungen, Fragen oder Themenwünsche haben, könnt ihr uns erreichen über Twitter. Da sind wir @elektropinguin oder ihr erreicht uns unter unserer neuen E-Mail-Adresse elektropinguin@outlook.de.